Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 44. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist zu müde zum Stricken. Ja, war ja wieder erstaunlich lange Zeit vergangen seit der letzten Folge. Also bei mir macht die einfach so puff, diese Zeit, und dann ist sie weg. Ich weiß auch nicht, ich kann nicht mal genau sagen, was da genau passiert ist. Also es war auf jeden Fall nichts Großes. Es sind bloß so immer so Sachen wie, ich versuche gerade etwas mehr im Haushalt zu machen. Das ist jeden Tag dann so, weiß nicht, so eine halbe Stunde oder so mehr Arbeit als früher. Oder seit so 5 Wochen ungefähr mache ich wieder so richtig Sport, so fast jeden Tag, fast eine Dreiviertelstunde oder so. Das kostet natürlich auch Zeit, aber eigentlich dachte ich, diese Zeit ginge weg von meiner im Internet Rumsurf-Zeit. Denn ich denke mir immer, wenn man Zeit hat, 2 Stunden am Tag im Internet zu verbringen oder 3, dann müsste da eigentlich auch Zeit sein für andere Dinge. Also ich bin mir nicht so ganz schlüssig, wieso das jetzt so wieder so lang gedauert hat. Ich weiß, ich habe schon von einigen von euch gehört, das macht euch nicht so viel aus, wenn da immer so Pausen dazwischen sind. Ich muss auch sagen, bei den Podcasts, die ich höre, ist mir auch immer lieber, wenn die jetzt nicht gerade jede Woche erscheinen, weil da komme ich dann immer nicht hinterher mit dem Anhören. Aber ja, ein bisschen öfter fände ich schon ganz gut, aber hat sich mal wieder nicht ergeben. Bevor ich es vergesse, muss ich gleich jetzt auf die neuen Podcasts hinweisen, die es schon wieder gibt. Die schießen ja wie Pilze aus dem Boden. Ich finde es total klasse. Es gibt sogar einen neuen Videostrick-Podcast, der heißt Muckelpus Kreativblog. Dann gibt es 2 neue, nur zum Hören, einmal Stricktanz und einmal von der Wurzelfrau, der queere Rant- und Strick-Podcast. Ich bin auf alle sehr gespannt. Ich habe noch keine Folge von irgendeinem davon angehört. Tut mir schrecklich leid. Ich mache zwar mehr Sport, aber irgendwie höre ich dabei zurzeit mehr Musik, immer noch. Das war letztes Mal schon so, gell? Habe ich auch gesagt, ich habe gar nichts angehört. Ich bin auch bei denen, die ich immer regelmäßig höre, bei den Podcasts, etwas hinten nach. Offensichtlich, weiß ich auch nicht, Musik hören ist gerade irgendwie wichtiger. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, aber die sind bestimmt alle total gut und ihr müsst euch die unbedingt anhören. Vor allen Dingen, wenn ich so selten podcaste, dann braucht man ja noch was extra. So zum Bügeln oder so, habe ich mir sagen lassen. Nicht, dass ich bügeln würde. Also ich habe jetzt meinen Stapel Bügelwäsche auf einen Stapel geräumt letzte Woche. Also das ist der Stapel, der liegt da schon seit über einem Jahr. Also so super dringend ist die Bügelwäsche jetzt nicht. Und ich habe große Hoffnungen, dass ich irgendwann im Laufe der nächsten Woche diese 10 Teile oder was das da sind, mal bügeln werde. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich bin sehr froh, dass mein Mann gesagt hat, ich muss ihm nichts bügeln. Wenn er gebügelte Hemden wollte, dann würde er sie selber bügeln, aber der trägt die irgendwie genauso kraus wie ich meine T-Shirts. Und von daher haben wir eben auch so wenig Bügelwäsche. Also da ist irgendwie eine Tischdecke drin, paar Servietten und so Platzdecken, die ich immer zu besonderen Anlässen raushole und die Weihnachten dreckig geworden sind. Ja, genau, Weihnachten. Ich habe sie auch schon gewaschen. Also bügeln muss ich sie noch. Und ich weiß nicht, ich habe 2 Kleider von mir gewaschen, die ich wahrscheinlich bügeln werde. Und meine einzige Bluse habe ich irgendwann letzten Sommer mal gewaschen. Die muss auch gebügelt werden. Aber es ist eh noch nicht warm genug, um die anzuziehen. Also von daher. Und mein normales Vorgehen ist dann sowieso immer, dass ich das dann aus dem zu bügeln Stapeln rausziehe und zerknittert anziehe. Also ich bin sehr froh, dass ich nicht in der Bank arbeite oder sowas, weil das wäre für mich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wobei ich früher tatsächlich jede Woche gebügelt habe. Mhm. Ja, also ich kann das schon. Das dauert auch nicht so lang, aber irgendwas ist da, weiß nicht, schräg. Ja, und genau, Sport. Wollte ich unbedingt erzählen. Ich bin gerade total im Sportfieber. Bisschen seltsam. Wobei, ich hatte das schon mal, also schon öfter, aber so richtig fett irgendwie so 99 oder 2000, genau. Und das war eine Zeit, wo ich auch irgendwie so 5 bis 6 Mal die Woche Sport gemacht habe. Und nach einer Weile war ich dann auch richtig fit. Und das habe ich jetzt auch wieder vor, also richtig fit zu werden. Denn ich habe ja erzählt, dass ich Probleme mit den Knien hatte, so Innenmeniskus und dann so komplett abgenutzte arthritische, Knie mit Arthrose. Und hatte also das Gefühl, okay, das war's jetzt irgendwie mit dem Fitsein und ich steuere jetzt so direkt auf den Gehwagen zu. Und habe dann aber, also weil das war irgendwie komisch, ich hatte mich gerade so ans Joggen gewöhnt und das hat mir so Spaß gemacht, aber das ist ja irgendwie nicht so gut für die Knie und dann wusste ich nicht mehr so recht und das Yoga, was ich gemacht habe, das ging dann auch nicht so, wie ich es immer gemacht habe. Und dann habe ich da ein bisschen abgelascht und dann hat der Arzt hatte gesagt, ich soll Fahrrad fahren und mein Fahrrad ist sowas von super unbequem, das gibt's gar nicht. Also ich schraube da gerade so ein bisschen dran rum. Ich habe jetzt wenigstens den Sattel so hochgestellt, dass ich keine Knieschmerzen mehr kriege vom Fahrradfahren. Das ist nämlich sehr lustig, wenn einem der Arzt empfiehlt, Fahrrad zu fahren, weil das nämlich nicht so auf die Gelenke geht. Und dann steigt man aufs Fahrrad, fährt eine Viertelstunde und hat wahnsinnige Schmerzen in den Knien, schlecht. Also dann ist wahrscheinlich der Sattel zu niedrig. Ich habe den nämlich runtergestellt, als mein Sohn so einen Kindersitz gekriegt hat mit, ich weiß nicht, 1,5 oder so, haben wir so einen Fahrradkindersitz gekauft, den haben wir auf mein Fahrrad montiert. Und nachdem mein Fahrrad sowieso ziemlich kopflastig ist und mit dem Kindersitz und dem Kind drin noch viel kopflastiger wurde, habe ich meinen Sattel ein bisschen weiter runtergestellt, weil ich Angst hatte, mir kippt sonst das ganze Fahrrad mitsamt Kind und so um. Und so bin ich mit dem Fahrrad dann immer weitergefahren. Das Kind ist jetzt 11, also den Kindersitz braucht er schon seit einiger Zeit nicht mehr, aber erst vor Vierteljahr oder 2 Monaten oder so ist mir klar geworden, dass mein Sattel viel zu niedrig ist und dass das daran liegt, dass ich den damals niedriger gestellt habe wegen des Kindersitzes. Gut, jetzt habe ich meinen Sattel hoch genug, jetzt muss ich meinen Lenker noch verstellen. Also ich habe schon angefangen, aber da gibt es eine Schraube, die kriege ich nicht auf und so. Also ich bin aber wild entschlossen. Ich fahre jede Woche jetzt schon mit dem Fahrrad, auf dem mir alles wehtut. Träume in den stillen Stunden davon, mir irgendwie ein richtig edles Fahrrad zuzulegen, mit dem man dann auch so ganz leicht fahren kann und so. Aber das kostet ja und da muss ich dann erstmal sparen, so ein paar Jahre. Außerdem hat mein Mann gesagt, ich wollte jetzt ein neues Fahrrad, wie ein Rennrad oder was. Und ich sagte, naja, vielleicht nicht unbedingt ein Rennrad, sondern nur so ein Crossrad, weil so ohne, also Rennrad geht ja eigentlich wirklich nur auf ganz glatter Straße und weiß ich nicht. Also ich glaube, ich brauche eins, mit dem ich auch mal einen Waldweg fahren kann. Und ich gesagt, ja, und wo sollen wir das dann hin tun? Und wirklich, und Fahrrad und so. Und gedacht, ja, er hat ja irgendwie recht. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt gerade fahre wie verrückt die ganze Zeit. Also mein Fahrrad benutze ich in der Regel dazu, dass ich einmal die Woche den Großeinkauf damit mache, wenn überhaupt. Und das war es dann meistens. Aber ich habe jetzt beschlossen, dass ich eben einmal die Woche auch Fahrrad fahre fürs Training. Und mein großes Ziel ist, dass ich dann im Sommer unsere jährliche Radtour nach Andex, das ist von hier aus sind es so 26 Kilometer und da gibt es dieses Kloster Andex, das ist sehr malerisch und schön gelegen. Da gibt es wunderbares Bier und da fahren wir immer einmal mit dem Fahrrad hin. Also 26 Kilometer hin. Der Rückweg ist dann relativ wurscht, denn da geht es immer leicht bergab und außerdem hat man ja das Bier schon intus, dann rollt sich das quasi nach Hause. Aber die letzten Jahre war das für mich immer eine ziemliche Quälerei. Wenn ich berghoch fahren muss, dann merke ich auch mein Gewicht. Also wenn der Fahrrad hin oder her, da kann ich mir dann auch natürlich schickes Crossrad für weiß nicht wie viel 1.000 Euro kaufen. Und das wiegt dann auch nur irgendwie 9 Kilo oder 8 oder so. Und dann setze ich mich da drauf. Ich meine, die 8 Kilo fallen im Gegensatz zu meinem Gewicht dann nicht so wahnsinnig in die Waage. Aber ich hoffe eben, dass ich dann wieder fit genug werde, dass das dann mal Spaß macht, auch wieder einen Berg hochzufahren. Und Krafttraining habe ich wieder angefangen. Das habe ich früher auch mal eine Zeit gemacht. Und das finde ich gerade total klasse, weil so ganz am Anfang geht es ja immer ganz schnell voran. Also ich habe so Hanteln und so Fußmanschetten und da kann ich so alle 1-2 Wochen kann ich dann da so ein halbes Kilo mehr drauf packen. Und nachdem wir nur 2 Kilo, 3 Kilo und 5 Kilo Hanteln haben und die 3 Kilo hatte ich das Gefühl, na, die werden jetzt schon so ein bisschen leicht. Habe ich dann die Woche tatsächlich die 5 Kilo Hanteln von meinem Mann aus der Garage gezogen und habe dann irgendwie ein Set mit 3 Kilo und eins mit 5 gemacht und kam mir also richtig irre vor. Ich meine, ich mit diesen Riesenhanteln da und so. Also wahnsinnig sportgestellt sehe ich jetzt noch nicht aus, aber einen extrem guten Effekt hat es auf meine Laune. Also ich habe echt mehr Energie und mir geht es super. Und ich mache zurzeit so 5 bis 6 Mal die Woche Sport. Wie gesagt, das geht ein bisschen vor meiner Handarbeitszeit ab. Das ist ein bisschen dumm, aber nur ein bisschen. Okay, dann kriegt ihr jetzt meinen üblichen Bericht, was ich alles gemacht habe. Ich habe gestrickt und zwar habe ich tatsächlich an dem roten Seidentuch auch irgendwie so 5, 6 Reihen weiter gestrickt oder so. Das entwickelt sich sehr, sehr langsam. Ist nicht mein Lieblingsprojekt, aber ich habe was dran gemacht. Ist ja auch nicht schlecht. Die Socken aus handgesponnener, orangener Merino-Seide, wo ich das Muster selber entwerfe, da habe ich den zweiten angefangen. Der ging dann auch irgendwie ganz gut voran. Dann hatte ich die große Eingebung, wie ich das Muster verändern muss, damit ich es viel, 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 viel schöner finde. Und dann war ich so ein bisschen ausgebremst. Also ich könnte jetzt beim zweiten Socken das Muster gleich ändern und gleich so weiter stricken, wie ich denke, dass das irgendwie gut wäre. Und dann müsste ich den ersten auftrennen und wieder nochmal stricken. Oder ich könnte 2 Möglichkeiten lassen von dem Muster und dieses Paar nach dem alten Muster fertig stricken und ein neues Paar aus irgendwoher zu besorgender handgesponnener Wolle dann nochmal stricken. Oder ich könnte 2 verschiedene einzelne Socken stricken und dann mal schauen. Also das Projekt hängt jetzt quasi so ein bisschen, weil ich mich nicht entscheiden kann, wie ich weitermache. Ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Was habe ich noch gehabt? Ah, den Autumn Featherweight Cardigan, der ist fertig, muss aber leider noch gespannt und fotografiert werden. Der liegt also auf dem Zuspannenstapel, der allerdings schon ein bisschen kleiner geworden ist irgendwie. Also es geht auch ein bisschen was voran mit den Riesenbergen in meinem Schlafzimmer auf den Kommoden. Ich hege große Hoffnungen, die bis Ende des Jahres abgetragen zu haben. Dann hatte ich den Follow Your Arrow Shawl gestrickt. Den habe ich fertig, der muss noch gespannt werden und gewaschen, also gewaschen und gespannt. Ich bin nicht wirklich glücklich mit diesem Tuch, aber ich muss echt erstmal schauen, wie der gespannt aussieht, bevor ich da weiter irgendwelche Urteile fälle. Aber ich habe den fertig gemacht Ende der Faschingsferien und da hatten wir Besuch. Also da hätte ich sogar fast das Gefühl gehabt, ich würde es jetzt gleich mal spannen. Aber wir hatten Besuch, deswegen ging das nicht, weil das muss man ja so am Boden ausbreiten und so. Und da war dann kein Ort in der Wohnung, wo das dann passend war, dass das Wochenende über da so Puzzlematten liegen. Und jetzt liegt er halt da. Ich werde euch Fotos zeigen, sobald ich sie habe. Und dann, weil ich das Gefühl hatte, jetzt brauche ich irgendwie mal ein paar einfache Socken, irgendwas völlig Unstressiges, Schönes, Nettes, habe ich eine Wolle rausgezogen, die ich vor Jahren in Backnang bei Spinning Martha gekauft habe. Und da hatte ich, 2 Jahre ist es her, genau, weil ich weiß, ich hatte auf dem letzten Verwandtentreffen, habe ich da angefangen, Handstulpen draus zu stricken aus der Wolle und das Muster hat überhaupt nicht gepasst zu der Wolle. Das sah total fürchterlich aus. Da sieht man übrigens, was für ein Fehler es sein kann, wenn man nur ein Projekt mitnimmt. Also ich war wirklich nur übers Wochenende weg. Dann sind wir da hingefahren. Ja gut, Donnerstagabend bis Sonntagmittag. mit irgendwie so 9 Stunden Zugfahrt oder sowas, die sich dann noch nett verlängert haben, weil sie in Leipzig irgendwelche Stellwerke umgebaut haben und deswegen der ganze Zugverkehr irgendwie durcheinander gekommen ist. Und da hatte ich eben nichts anderes mit als nur diese Wolle und das Muster. Und das war also ein echter Fehler, weil da habe ich dann angefangen zu stricken im Zug und habe schon gedacht, und dann habe ich irgendwie am Donnerstagabend nochmal weiter gestrickt und ansonsten hat das Projekt dann da rumgelegen und ich hatte das ganze Wochenende überhaupt nichts zu stricken. Es war allerdings ziemlich heiß, es war August, also, aber das war blöd, also da hätte ich gerne noch ein zweites irgendwas mitgehabt, wo ich dann so Notfall-Handarbeitsmäßig, genau. Ja, Verwandtentreffen könnt ihr nicht wissen. Das funktioniert. Mein Vater organisiert Verwandtentreffen und zwar von seiner Mutter, davon die Geschwister und davon die ganzen Kinder und Kindeskinder und so. Meine Oma hatte relativ viele Geschwister und die meisten davon haben früher in der DDR gewohnt, deswegen kannten wir die alle nicht. Und dann gab es noch einen Zweig der Familie in Hamburg, den wir auch nicht kannten, weil meine Oma es geschafft hat, sich mit allen zu verstreiten. Und dann hat irgendwann mein Vater halt mal seine Cousins und Cousinen besucht, die immer noch in dem gleichen Kuhkaff wohnen, wo auch meine Oma aufgewachsen ist. Und die haben dann gesagt, hey, wir sollten uns mal treffen, so die Cousins und Cousinen halt. Und nachdem die dann das zweite dieser Treffen organisiert haben, habe ich gesagt, Mensch, da mag ich aber mal mit. Das sind ja alles Verwandte von mir, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das war, ich fand das wunderschön, das sind total nette Leute. Und das war so seltsam, weil da waren lauter Leute, ganz, ganz viele, die mir irgendwie ähnlich sehen. Weil da, wo ich auch meine, wie soll ich erzählen, meine Oma kommt aus dem Erzgebirge und ich schaue meinem Vater ähnlich und mein Vater schaut seiner Mutter ähnlich. Und wie stark die Ähnlichkeit ist, sehe ich jetzt an der Schwester meines Vaters. Die gucke ich an und denke, ich sehe meine Oma. Und also ich kann genau schon sehen, wie ich mal ausschaue, wenn ich ganz alt bin. Wobei ich auch Züge von meiner Mutter habe, so ist es nicht. Aber also die kommen alle aus dem Erzgebirge und ich bin aufgewachsen in Ostwestfalen. Und ich sehe jetzt nicht komplett anders aus als die Leute in Ostwestfalen, aber es ist irgendwie merkwürdig. Und dann gehe ich in so ein Hotel und da sind lauter Leute, die mir irgendwie ähnlich sehen. Das ist super surreal. Jetzt wohne ich ja in Bayern und das ist ja dann wieder alles ganz anders. Wobei hier in der Nähe von München so arg viel Original Bayern trifft man da nicht mehr. Und auch wenn mein Mann hier geboren und aufgewachsen ist und die Familie seines Vaters so komplett bayerisch bis in, weiß nicht, 1600 irgendwas ist, kommt seine Mutter zum Beispiel aus Schlesien und deswegen spricht er auch kein Bayerisch. Also ihr würdet vielleicht sagen bayerisch, so wenn ihr schon sagt, ich spreche bayerisch, aber so richtig ist das nicht. Genau, völlig abgeschweift. Ach genau, die Wolle. Und daraus wollte ich eben was ganz Einfaches stricken und wollte unbedingt noch ein paar von den Bartholomew's Tantalizing Socks machen. Dieses Muster von Cat Body aus dem New Pathways for Sock Knitters Buch. Und das habe ich schon oft gestrickt und das ist ein ganz tolles Muster für so ganz bunte, handgefärbte Wolle. Die habe ich da draus gestrickt und die sind total schön geworden und die passen gut. Und das war so völlig unstressig und es ging super schnell. Ich habe sie bloß noch nicht gewaschen und fotografiert, aber ich habe sie auch noch nicht angezogen. Also ich meine, das ist schon mal was. Normalerweise, wenn ich Socken fertig habe, dann schmeiße ich die einfach in die Sockenschublade. Aber ich habe gedacht, ich muss euch ein Foto machen noch. Und deswegen habe ich sie noch nicht getragen. Das war gar nicht alles, was ich gestrickt habe. Bloß auf meiner Liste steht der Rest nicht drauf. Das geht ja nicht. Ich habe nämlich noch die Apunto-Socken weiter gestrickt. Und zwar, die hatte ich auch vor ewigen Zeiten angefangen. Müsste ich jetzt nachschauen, keine Ahnung. Aber das ist ein Muster von Janissima. Die fand ich so wunderschön. Und da hatte ich einen Strang Wollmeise in der Farbe, wie war das? Tandoori Masala oder so Genau. Irgendwie sowas mit Tandoori. Tandoori ist ja dieser Ofen, Steinofen, in dem man da dieses Huhn macht und Naanbrot und so. Und Masala ist ja so Würzmischung. Das ist also so ein ganz bräunliches, tiefes, dunkles Orange. Rost eigentlich, ja, Rostrot oder so. Und die hatte ich eben angefangen und wie immer, das sind Toe-Up-Socken, macht ja Nissima ja fast immer und oder immer, ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall habe ich von der bis jetzt nur welche gestrickt, die man bei der Spitze anfängt und das ist ja immer so eine Fummelei. Und dann habe ich da so lang gestrickt und dann war das so, dass es ein Muster ist, das eigentlich für dickere Wolle geschrieben ist. Aber das war mir dann wurscht, weil ich habe dann die Fassung genommen mit 60 Maschen. Weil mit 60 Maschen, wenn ich 1,5 mm Nadeln nehme, dann passen mir die normalerweise. Aber bei dem Muster wäre es wichtig gewesen, dass man die Maschenprobe auch passt in der Länge. Das ist ja bei Toe-Up muss man ja immer schauen, wie weit man dann strickt, bevor man die Zunahmen macht. Und bei diesem Muster, das ist, weil es für dickere Wolle gedacht ist, gibt es weniger Zunahmen für den Zwickel. Und da musste ich dann so rumschauen. Und da bin ich halt, ich habe halt so weit gestrickt, wie ich dachte, dass wahrscheinlich ich geradeaus stricken müsste, bevor ich die Zunahmen anfange. Und das hat dann irgendwie, und dann habe ich da gesessen und gedacht, ach, ich habe jetzt keine Lust, das rauszukriegen, wie weit ich noch geradeaus stricken muss oder ob mir das lang genug wird und blech. Und habe sie weggepackt. Und dann, nachdem ja mein eigenes Muster da auch gerade irgendwie so problematisch ist, habe ich gedacht, okay. Und dann stand ich schon da und gedacht, ach, ich fange jetzt was ganz Neues an. Und so, ich habe noch einen Strang Sockenwolle gefunden, weil ich hatte ja schon das Gefühl, ich habe gar keine mehr. Aber das stimmt nicht. Also ich habe noch ein oder zwei Stränge von dieser ganz dunkelbraunen Wollmeise, wo ich den Rollkragen durch Pullover draus gestrickt habe, endlos. Und dann habe ich noch, ich glaube, ich habe noch irgend so eine Lana Grossa-Dings, aber die habe ich, glaube ich, für meinen Mann gekauft. Das ist sowas Türkisiges oder so. Und dann dachte ich, ich hätte gar nichts mehr. Aber ich habe festgestellt, ich habe noch zwei Stränge von Spinning Martha. Aber ja, war die Frage, fange ich jetzt ein neues Paar an oder nicht? Ich habe dann auch schon Muster gefunden und habe beschlossen, ich muss unbedingt von Janissima die Gash-Socken machen. Die habe ich dann auf meine Wunschliste gesetzt und die hat mir tatsächlich jemand geschenkt, da habe ich mich sehr gefreut. Und dann habe ich noch beschlossen, dass ich die Ellington-Socken von Cookie A stricken muss. Ich habe ja mal irgendwann gesagt, ich stricke keine Cookie A-Socken mehr, weil die immer so viel verschränkte Maschen hat. Aber jetzt stricke ich irgendwie dieses Jahr mit dem Muster, das ist auch voller verschränkter Maschen, macht mich wahnsinnig. Aber sieht gut aus. Naja, auf jeden Fall habe ich beschlossen, ich muss doch Ellington-Socken stricken. Um die schleiche ich schon ewig rum. Das waren ja so ihre ersten Strickmuster, die sie veröffentlicht hat. Die hat sie alle nach Jazzmusikern benannt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also es gab Ornette und Thelonious. Also Ornette ist Ornette Coleman und Thelonious ist Thelonious Monk, der mein eindeutiger Lieblingspianist aller Zeiten ist. Ist aber ein bisschen schwer verdauliche Kost. Und Ellington ist eben Duke Ellington. Das ist nicht so schwer verdaulich. Den mag ich auch sehr. Und hat sie noch irgendwas? Ich weiß nicht. Komisch, wenn sie kein Charlie Parker-Muster hätte. Aber naja, auf jeden Fall verschiedene Jazzmusiker. Und ich hatte vor ewigen Zeiten mir schon überlegt, ob ich die Ornette, die Ornette habe ich gestrickt, die Ellington-Socken auch noch mache. Und das habe ich dann aber doch nicht. Und die Ornette gefielen mir, glaube ich, nicht so gut. Weiß schon gar nicht mehr, wie die aussehen. Auf jeden Fall habe ich irgendwann beschlossen, ich muss kein Cookie-A-Muster mehr stricken. Aber dann saß ich davor und gedacht, ich will doch Ellington-Socken. Jetzt habe ich also das Muster gekauft. Aber dann dachte ich, also irgendwann muss ich ja auch mal was fertig machen. Und entweder ziehe ich jetzt aus den Apunto-Socken von Janissima, das sind nämlich die, die ich dann gestrickt hatte und angefangen und liegen gelassen, entweder ziehe ich da jetzt die Nadeln raus und ribbel sie auf und erkläre das Ganze für gescheitert. Oder ich gebe mir einen Tritt in den Hintern und setze mich hin und stricke da mal ein Stück weiter. Es hat sich dann rausgestellt, dass rauszukriegen, wie es weitergeht, gar nicht so schwierig ist. Das ist ja oft so. Also bei mir zumindest so diese Stolpersteine, die dann teilweise verhindern, dass Projekte fertig werden und die dazu führen, dass die Monate und Monate in irgendwelchen Stapeln liegen. Diese Stolpersteine sind oft sehr viel kleiner, als ich so gedacht habe. Ich habe also ein anderes Paar Janissima-Socken aus der Schublade gezogen, die mir passen, habe das, was ich gestrickt hatte, da dran gehalten, habe so Pi mal Daumen geschätzt, wie viel Reihen ich noch brauche, bis ich da bin, wo dort bei der anderen Socke die Zunahmen anfangen. Dann noch so ein bisschen zugegeben, weil das ja mit den Zunahmen bei diesem Socken ein bisschen anders war. Habe eine Rettungsleine eingezogen. Das war eine sehr gute Vorsichtsmaßnahme, denn das bedeutet, wenn ich den Fuß zu Ende gestrickt hätte und gemerkt hätte, dass der Socken nicht passt, hätte ich einfach wieder zurückribbeln können bis zu dem Punkt, wo ich vorher gestoppt hatte. Ja, ich habe den Socken fertig gestrickt, ist wunderschön geworden, der passt auch so gerade eben. Ich habe, als ich die angefangen habe, beschlossen gehabt, ich muss jetzt super eng stricken, damit die nicht immer alle so wabbelig und viel zu weit sind, meine Socken. Und das hat in diesem Fall dann dazu geführt, dass der Socken gutes Stück zu eng war. Wobei, das wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, wenn ich die Socken ein bisschen anhab und die erwärmen sich, dann werden die meist ein bisschen größer. Also kleines bisschen nur, aber das hätte wahrscheinlich gereicht. Das Ganze ist aber auch noch ein bisschen zu kurz geworden, sodass es an den Zehen drückt. Und das geht ja gar nicht. Ich war noch unschlüssig. Und dann habe ich den zweiten Socken angefangen und gestrickt und gestrickt und habe beschlossen, ich stricke den jetzt nicht so super fest, sondern einfach normal. Und der ist auch tatsächlich einen halben Zentimeter länger geworden und ein bisschen weiter und um einiges bequemer. Und den zweiten Socken, den habe ich heute Morgen fertig gemacht und habe dann den dritten Socken angeschlagen, wie immer. Also diese ganze Fummelei mit Toe-Up und Judy's Magic Cast-On und so geht jetzt wieder von vorne los und ich stricke jetzt den dritten. Wobei, das ist ja Wollmeise. Ich habe für den zweiten Socken, also den ich behalten will, habe ich 42 Gramm gebraucht. Also den kriege ich da locker noch aus dem Knäuel raus. Und dann habe ich immer noch einen Rest und einen Socken, der mir nicht passt. Mal schauen, wie ich da weiter vorgehe. Ich habe auch schon überlegt, wenn da was übrig bleibt, und da bleibt bestimmt was übrig, dass man da vielleicht was Zweifarbiges machen könnte mit dem Ebenholzbraunen Wollmeise und dieses Rostrot, das sieht bestimmt super zusammen aus. Muss ich mal schauen. Genau, also ab und zu Socken habe ich gestrickt. Der zweite ist fertig und den dritten habe ich heute früh angeschlagen. Gewebt habe ich auch nur äußerst wenig, bin an dem dritten Geschirrhandtuch ein bisschen weiter. Also das ist zurzeit irgendwie super schwierig. Die Wochenenden machen auch alle Puff und dann sind sie weg. So wie heute, es ist Samstag, wo ich das hier aufnehme und es ist schon 17:45. Ich wollte das eigentlich alles früher machen, also der Tag ist in gewisser Weise schon gelaufen. Also 17:45, weil da muss man Abend essen und ich darf dann nicht so spät ins Bett gehen, weil ich muss ja am Montag wieder 6:30 raus und so. Und das mit meinem Schlaf ist ja extrem wichtig. Genau. Gesponnen habe ich, und zwar das Blue Faced Lester von Dornröschenwolle habe ich auf der Tiny Turkish wieder weiter gesponnen. Das ist zurzeit mein Mitnehmprojekt für unterwegs, weil die Apunto-Socken zum Beispiel, die haben eine riesige Strickschrift und da, das kann ich nicht unterwegs, also ich kann nicht wohin gehen zum Brunchen und das rausziehen und stricken, weil da muss ich ja immer zählen und so. Und die Tiny Turkish ist so tiny klein, dass sie eben auch wunderbar in die Handtasche passt und so. Und wenn ich abends zu Matsche war, um mich aufs Stricken zu konzentrieren, habe ich auch dann immer mal wieder dort gesponnen weiter. Die grüne Merino-Wolle vom Wollschaf, die ich für den Jehane-Cardigan, spinnen will, da habe ich jetzt die dritte Spule fertig und habe auch schon gezwirnt in einer Monsteraktion. Ich hatte 2,5 Spulen fertig letztes Wochenende, genau vor einer Woche am Samstag, und habe gedacht, letzten Sonntag war Spinntreffen. Und ich wollte nicht zum Spinntreffen die noch nicht ganz fertige dritte Spule mitnehmen. Und weil ich habe insgesamt 5 von den großen Spulen für meinen Little Jam. Und wenn ich 3 fertig spinne, dann habe ich also 3 Spulen voll mit Singles. Und die muss ich dann ja zwirnen. Dafür brauche ich noch eine Spule. Und wenn ich dann noch eine weitere Spule anfange, irgendwas zu spinnen, das ist irgendwie blöd. Also geht natürlich noch, aber ich wollte das irgendwie ordentlicher machen. Dann habe ich den ganzen Nachmittag gesponnen und habe auch die dritte Spule voll bekommen. Habe mir dabei ein super, super Video angeschaut, und zwar von Liz Gibson, das Life After Warping. Ist über das Weben auf dem Gattakam-Webrahmen. Und das finde ich total klasse. Die zeigt alle, also die, von der gibt es eben auch ein irgendwas mit Slots. Mist. Weiß ich nicht mehr. Von der gibt es auch ein Video über Gattakam-Webrahmen, wie man den shared und vorbereitet. Und dann gibt es jetzt eben auch eins, wie man dann webt und wie man Fehler verbessert und wie das aussieht, wenn bevor es gewaschen ist und danach, und welche Methoden es gibt, da die Enden zu sichern und alles Mögliche. Ist total klasse. Ich war super begeistert. Und da habe ich dann gesponnen und gesponnen und gesponnen zu dem Video. Und dann dachte ich mir, jetzt könnte ich ja noch eben zwirnen. Eben zwirnen ist immer sehr gefährlich. Vor allen Dingen wird diese Major-Craft-Spulen, die sind riesig. Also wenn man dünn spinnt, gehen da irgendwie über 200 Gramm drauf. Ich habe jetzt, bei mir war es weniger, weil ich habe vom Zwirnen jetzt her nur so 350 Gramm. Aber es war auf jeden Fall auf jeder Spule mehr als 100 Gramm drauf. Und dann habe ich gedacht, naja, mache ich das doch mal eben. Sehr lustig. Über 2,5 Stunden habe ich gezwirnt und nachmittags hatte ich schon fast 2 Stunden gesponnen. Also das war ziemlich viel an dem Tag. Nur damit ich dann am nächsten Tag zum Spinntreffen gehen kann. Kuchen musste ich auch noch backen. Also ein ziemlich angefüllter Tag. Auf jeden Fall habe ich es geschafft und die ersten 3 Knäuel habe ich. Und jetzt habe ich eben angefangen, die Kontrastfarbe zu spinnen für die Jacke, weil also die Hauptfarbe ist sind diese 3 Grüntöne, die so meliert sind. Das sieht schon relativ unruhig aus. Ich weiß noch nicht so genau, ob mir das gefällt. Und dann habe ich von meiner Lieblingsrot-Pink-Orangenen Merino-Wolle, die ich für schon so ziemlich alles verwendet habe, hatte ich noch einen Rest. Und habe beschlossen, dass das jetzt meine Kontrastfarbe ist. Und die habe ich dann beim Spinntreffen in 3 Teile geteilt, was ziemlich lustig war, weil ich habe diesen ganzen Kammzug auseinandergezogen und das war halt mehr als 100 Gramm. Der war dann schon ziemlich lang. Und habe davon jetzt irgendwie so knapp die Hälfte oder so gesponnen. Also ich habe es eben in 3 Teile geteilt und verteilt es dann auf 3 Spulen. Bin schwer gespannt, wie viel das ist. Es ist gut möglich, dass es nicht reicht. Und es ist auch sehr gut möglich, dass das total blöd aussieht als Kontrastfarbe zu den Grünen. Denn als ich das ausgesucht habe, habe ich angenommen, dass das Grün dunkler sein würde, als es dann letzten Endes ist. Muss ich schauen. Auf jeden Fall habe ich da weitergemacht. Genau, gestickt habe ich auch. Also mein Stickwahn hält noch an, wenn auch etwas abgemildert. Ich habe diesen Original Drop Cloth Sampler, von dem ich euch letztes Mal erzählt habe, komplett fertig. Den Januar Sampler habe ich auch komplett fertig, inklusive Nachsticken der gesamten Beschriftung, was relativ übertrieben ist, aber ich kann ja nie irgendwas halb machen. Und den February Sampler habe ich angefangen. Ich habe auch, weil ich so begeistert war, gleich wieder nächste Runde Sampler abonniert. Das Einzige, was blöd war, war, ich hatte extra das Abo bestellt am 23. oder so. Also das war so 10 Tage, nachdem ich den März-Sampler schon bekommen habe. Und jetzt habe ich aber von der super prompt gleich das erste Ding gekriegt und jetzt habe ich den März-Sampler doppelt. Wenn also irgendwer Interesse hat an dem Dropcloth March-Sampler, weil zweimal sticke ich den nicht, dann rührt euch bei mir. Den würde ich durchaus weiter verschenken. Das ist so, wie groß ist das? Keine Ahnung, 15 auf 15 Zentimeter ungefähr, so ein Tuch quasi, und da ist was drauf gemalt, was man nachsticken kann. Also das würde ich verschenken, weil ich meine, ich bin ja selber blöd, wenn ich da neu bestelle und der nicht sage, dass ich schon den März-Sampler habe und das deswegen erst ab April haben möchte. Gut, und das war's auch, was ich gehandarbeitet habe. Dann würde ich jetzt zu meinem heutigen Thema kommen. Also, mein heutiges Thema ist zu müde zum Stricken. Das ist ja auch was, was mir schon ewig nicht oder überhaupt nie nicht passiert ist, dass ich abends sowas von müde bin, dass ich dann gar nichts mehr tun kann. Und das ist jetzt in letzter Zeit relativ häufig vorgekommen. Also ich setze mich dann so vor den Fernseher und schaue zurzeit Warehouse 13 irgendwie äußerst gespannt eine Folge nach der anderen. Wobei, wenn ich brav bin, darf ich eigentlich nur eine Folge am Abend schauen. Vielleicht noch zwei, wenn ich früh genug angefangen habe, denn sonst komme ich nicht rechtzeitig ins Bett. Ich komme aber oft nicht rechtzeitig ins Bett, denn Warehouse 13 ist total spannend. Auf jeden Fall sitze ich dann davor und habe immer so mein Strickzeug mit und bin dann voll guter Vorsätze, abends noch zu stricken. Und dann setze ich mich da hin und dann gucke ich mein Strickzeug an und denke, nee. Und dann habe ich schon ab und zu meine Spindel mitgenommen, weil die Spindel ja keinerlei geistige Anstrengung braucht. Aber auch da war ich in letzter Zeit oft einfach zu kaputt. Und das ist doch ein bisschen bedenklich. Und ich meine, meine Vormittagshandarbeitszeit wird jetzt auch immer weniger mit der ganzen Sporttreiberei. Also ich meine, wo soll das noch hinführen? Also ich habe auch schon ewig nicht mehr ein ganzes Wochenende auf der Küchenbank gesessen und gehandarbeitet. Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber seltsam. Und dabei verbringe ich zum Beispiel am Wochenende gar nicht mehr so viel Zeit vor dem Computer wie früher, weil ich beschlossen habe, dass ich auch mal Zeit mit meiner Familie verbringen muss und so. Und nachdem mein Sohn ja auch ein kleines Problem hat mit zu viel Computerspielen und YouTube schauen und so, habe ich gedacht, ich lebe ihm jetzt mal einen Lebensstil vor, wo das Internet und so zwar ein Teil ist und auch Spaß macht, aber nicht so allumfassend den gesamten Alltag bestimmt. Naja, auf jeden Fall sitze ich da abends und bin zu schlapp und stricke dann nicht mehr. Ich habe sowieso schon seit Monaten nicht mehr das Bedürfnis gehabt, irgendwas Komplizierteres zu stricken. Dass ich jetzt diese Apunto-Socken schaffe, ist sowieso schon halbes Wunder. Wobei jetzt, wo ich mir lauter Notizen gemacht habe, wann ich wie lange ich noch gerade ausstricke, bevor ich dann die Zunahmen anfange und wann ich dann umsteige, auf welche Nadel, denn das mache ich bei Socken für mich eigentlich regelmäßig, dass ich den Fuß mit 1,5 Millimeter stricke und dann ganz oben mit 2 und den Schaft dazwischen dann mit 1,75 oder so. Und das habe ich bei diesen Socken auch gemacht, denn ich habe zwar relativ schmale Füße, aber ziemlich dicke Knöchel und Waden und so. Und dann ist es ganz nett, wenn es da oben etwas weiter ist als unten. Also das habe ich mir jetzt alles aufgeschrieben und dann muss ich also nur stur so diesen Reihen folgen. Das geht immer noch. Also das ist so ein Rippenmuster, 4 rechts, 2 links im Prinzip. Und da ist dann so ein Zopf drin, alle 6 Reihen, und das kriege ich dann noch hin. Aber teilweise war es dann wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, naja, ich kann jetzt nicht stricken, weil das ist mir jetzt zu kompliziert. Da muss ich dann ja aufpassen und so. Ich dachte, mein Gott, Susanne, was ist mit dir los? Und ich glaube, ich habe echt die gesamte letzte Woche nur einen Abend gesponnen und ansonsten überhaupt nicht gestrickt und nix. Und ich meine, das geht ja nun gar nicht. Und da deswegen habe ich jetzt eben gedacht, das mache ich zu meinem Thema hier. Also das Grundproblem ist nicht, dass ich, wie meine Mutter ja schon vor Jahren vermutet hat, an chronischem Erschöpfungssyndrom leide. Nein, keinesfalls. Sondern ich schlafe zu wenig. Und das kommt dann eben von den DVD-Schauen. Wenn ich zu müde bin, dann sitze ich da und schaue noch eine Folge und noch eine Folge und noch eine Folge und dann ist es viel zu spät. Und weil ja sich fertig machen fürs Bett so extrem anstrengend ist, das geht ja gar nicht, sitze ich dann lieber da und glotze da irgendwie Löcher in die Luft. Und das führt dann dazu, dass ich am nächsten Tag wieder den ganzen Tag todmüde bin und immer denke, mei, ich will bloß schlafen, ich will bloß schlafen, lasst mich endlich schlafen. Und dann ist es wieder Abend und ich denke, ah, jetzt will ich schon noch ein bisschen Zeit für mich haben und dann setze ich mich wieder vor die Glotze. Und da komme ich da nicht hoch. Ich habe auch schon versucht, das zu verhindern, indem ich nichts anschaue. Ich meine, so unumstößlich ist es jetzt nicht, dass ich abends immer unbedingt noch irgendwas anschaue. Und dann habe ich mich ins Bett gesetzt mit einem Buch, weil ich muss immer vor dem Einschlafen noch lesen. Also erstens mal aus innerer Notwendigkeit und zweitens habe ich festgestellt, dass wenn ich vorher mein Bett anwärme, ich viel, viel besser einschlafe. Und wenn ich das nicht vorher anwärme, dann kann das passieren, dass ich nach einer Stunde wieder aufwache, weil mir eisekalt ist. Ich kriege dann so richtige Kältewallungen. Sehr interessant. Also erst ist das Einschlafen so schwer, weil es so kalt ist. Und dann, wenn ich endlich so halbwegs eingeschlafen bin, wache ich auf, weil mir so kalt ist, dass ich nicht schlafen kann. Ich meine, im Schlafzimmer, unter der Daunendecke. Mein Mann ist völlig ungläubig, weil sobald der sich unter die Decke legt, ist dem sofort zu heiß. Und der wirft sie dann von sich. Aber bei mir geht offensichtlich die Körpertemperatur relativ stark runter, wenn ich einschlafe. Und das gibt Leute, also bei den meisten geht sie hoch, glaube ich, aber bei mir geht sie runter. Und dann ist mir da zu kalt. Aber wenn ich vor dem Einschlafen irgendwie so eine Viertel bis halbe Stunde noch schon im Bett gesessen habe, dann habe ich das schon durchgewärmt, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich hatte nämlich zwischenzeitlich mir völlig abgewöhnt, vor dem Schlafengehen noch zu lesen, weil ich dann immer zu lange gelesen habe und deswegen zu spät ins Bett gekommen bin und hatte dann das Gefühl, zu der Zeit, schon eine Weile her, dass wenn ich mir jetzt sage, okay, du darfst jetzt eine Folge irgendwas anschauen, das ist ja meist so eine Dreiviertelstunde, und dann gehst du gleich ins Bett, dass ich das dann besser kontrollieren kann mit meiner Schlafenszeit. Aber jetzt ist es auch noch so, dass mein Mann sehr häufig relativ lang arbeitet. Also was heißt lang? Bis zu 7 oder so, 7:15. Dann essen wir erst so gegen 7:30 zu Abend. Und danach machen wir die Küche und waschen ab. Das Kind wird ins Bett gescheucht. Und auch wenn ich jetzt eben nicht mehr in der Küche sitzen muss, wenn er einschläft, weil er jetzt endlich seit ein paar Monaten da alleine einschläft. Ich sage, ich gehe rüber, schau was an, ich komme dann später wieder und so. Dann trotzdem ist es dann oft 8:45 oder 9, bis ich dann da sitze. Und ich habe es ausgerechnet, wenn ich tatsächlich genug schlafen wollen würde, weil ich brauche leider 9 Stunden Schlaf, es ist furchtbar, müsste ich das Licht ausmachen um 9:30. Also mein Sohn muss das Licht ausmachen um 9:30. Und ich brauche erfahrungsgemäß eine halbe Stunde, um mich komplett bettfertig zu machen. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ewig dauert. Wahrscheinlich, weil ich so müde bin am Abend. Ich muss dann Asthmaspray nehmen und meine Zähne putzen und Zahnseide nehmen und mein Gesicht waschen und mich umziehen. Trotzdem weiß ich nicht, warum das eine halbe Stunde dauert. Aber ich kann sagen, also es ist empirisch überprüft, von dem Moment an, wo ich sage, ich gehe jetzt ins Bett, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich im Bett bin, dauert es eine halbe Stunde. Keine Ahnung, wieso. Und ich glaube auch nicht, dass man das jetzt sehr verkürzen kann. So ähnlich wie in der Früh, wo ich immer mindestens eine Viertelstunde liegen bleiben muss, bevor ich aufstehe. Da habe ich auch jahrzehntelang versucht, schneller aus dem Bett zu kommen. Also wie diese mythischen Leute, die da morgens, wenn der Wecker klingelt, sofort raus aus dem Bett und so. Geht nicht. Also geht einfach. Also ich kann das schon, wenn es jetzt brennen würde, würde ich nicht noch eine halbe Stunde liegen bleiben. Und wenn ich ganz unbedingt einen Zug um 6 Uhr früh kriegen muss, dann kann ich das auch, aber gut geht es mir dabei nicht. Und das ist eine Riesenanspannung. Von daher stelle ich mir halt einfach den Wecker eine Viertelstunde früher, als ich aufstehen muss. Und dann kann ich ganz in Ruhe da raus und das ist dann kein Problem. Naja, also 9 Stunden Schlaf und dann am einen Ende eine Viertelstunde extra und am anderen Ende eine halbe. Also naja, auf jeden Fall müsste ich, wenn ich denn also wirklich genug schlafen wollen würde, müsste ich dann mich um 9 Uhr schon gleich fürs Bett fertig machen. Und das, genau. Ach, jetzt weiß ich auch, warum das so lange dauert. Ja, klar, da ist ja noch eine Viertelstunde Lesen drin. Genau, das muss ja auch noch. Oder länger. Ja, und dann siehst, lese ich was und das ist dann so spannend und dann mag ich das Licht nicht ausmachen. Genau so hatte ich angefangen. Also mit dem Lesen ist ja auch nicht so, dass ich dann irgendwie wie eine Maschine nach einer Viertelstunde dann ausmache, sondern wenn es dann spannend ist und wenn ich dann müde bin und dann kann ich ja gar nicht mehr aufhören. Also meine Schwiegermutter hat meinem Sohn mal geraten, dass wenn er nachts aufwacht und nicht wieder einschlafen kann, dann soll er doch lesen, weil das macht sie immer so müde. Also die macht es tatsächlich so, die ist ja schon 78, die wacht also öfter mal nachts auf und so. Und dann liest die und wenn die dann liest, dann nickt sie gleich wieder ein. Kein Problem. Sehr lustig. Also mein Sohn, der ist da so wie ich. Bevor ich beim Lesen einschlafe, da muss ich aber schon sehr, sehr, sehr müde sein oder das Buch extrem langweilig. Also einschlafen über ein Buch tue ich so ungefähr 2 Stunden, nachdem ich normalerweise im Bett hätte sein sollen. Also ich kann lesen und dann so irgendwann so zwischen 12 und halb 1 geht es los, dass ich dann so ein bisschen wegsacke von der Müdigkeit her. Aber ihr müsst euch dann vorstellen, ich lese zwar noch und es ist dann nach 12, aber scheintot bin ich schon seit um 8 oder so. Und das ist irgendwie nicht so die optimale Lebensweise, wenn man so ungefähr ein Drittel seines Tages irgendwie so halb im Koma verbringt, weil man zu wenig Schlaf hatte. Ich weiß ja nicht, wie das heutzutage ist. Ich habe eine Zeit lang sehr viel übers Schlafen geredet, vor allen Dingen in der Zeit, als ich ein Baby hatte, das nicht schlafen wollte. Also ich meine, so klasse hat er das immer noch nicht mit dem Schlafen, aber das ist mir jetzt relativ wurscht. Der ist 11. Wenn der aufwacht, dann weckt er mich normalerweise nicht. Wobei, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Tage hintereinander. Super. Ich schlafe ein, also gerade schon eh zu spät. Und 10 Minuten, nachdem ich eingeschlafen bin, geht die Tür auf so rums. Mama! Und na, shit. Das gibt's doch nicht, Kind. Und das ist echt so halbe Folter, wenn einem das 2 Tage hintereinander passiert. Da wird der Schlaf schon leicht unruhig, weil man denkt, wenn ich jetzt ganz tief einschlafe, dann werde ich sofort wieder geweckt. So ein bisschen wie beim Militär oder so. Wobei junge Mütter wissen davon ja eh ein Lied zu singen, weil das ist ja eine normale Babytaktik, irgendwie einen dann sofort zu wecken, wenn man eingeschlafen ist. Auf jeden Fall, da habe ich dann so viel über das Schlafen geredet und habe festgestellt, dass die meisten Leute davon ausgehen, dass sie natürlich, ein erwachsener Mensch, nicht mehr als 6 Stunden Schlaf braucht. Ehrlich, das ist ein Mythos, das stimmt nicht. Alles, was ich gelesen habe, was irgendwie wissenschaftlich fundiert war, hieß also erstens mal, also Schlafbedarf zwischen 4 Stunden und 11 ist alles normal. Also Leute, die nur 4 Stunden brauchen, sind normal. Leute, die jede Nacht 11 Stunden brauchen, sind auch normal. Die meisten Männer brauchen 8 Stunden Schlaf, jede Nacht. Die meisten Frauen brauchen 8,5. Nach allem, was ich so höre, vor allen Dingen auch von Teenagern, die schlafen alle viel zu wenig. Ich halte das für total schlimm, weil ich glaube, dass deren ganzen Hirne und so sich nicht richtig entwickeln, weil die nicht genug schlafen. Außerdem behalten die nichts, was sie lernen, eben weil sie nicht genug schlafen. Und ich habe gelesen, ich kriege sowas immer nicht so ganz genau zusammen, aber wenn man bloß jede Nacht eine halbe Stunde zu wenig Schlaf bekommt für weiß nicht, eine Woche oder so, dann verändert sich die Reaktion genauso, als hätte man Schnaps getrunken. Und zwar haben die, scheint es beim US-Militär mit Scharfschützen das dann ausprobiert, weil beim Militär kann man das dann irgendwie testen. Und auch wenn die jetzt zum Beispiel eine Nacht durchmachen, dann ist es so, als wären die besoffen. Also wenn die dann danach schießen, dann schießen die voll ungenau und so. Und das ist eben genauso, als wenn die irgendwie, ich glaube, sogar 2 oder 3 Schnäpse hatten. Und jetzt verbringen wir also alle hier ständig unseren gesamten Tag und fahren im Straßenverkehr mit immensen Geschwindigkeiten mit lauter Leuten, die alle nicht genug geschlafen haben. Oder ihr könnt gerne mir erzählen, ob ihr genug Schlaf kriegt oder ob ihr Leute kennt, die genug schlafen. Ich kenne nur Leute, die irgendwie. Ich hatte eine Freundin, die hat sich dann tierisch gewundert und hat gesagt, sie versteht es nicht. Sie schläft jede Nacht 6 Stunden und sie ist immer noch müde. Und ich kann sagen, also wenn man mich einfach schlafen lässt, wie ich möchte, ohne Wecker und ohne alles, dann schlafe ich 9 Stunden und dann geht's mir gut. Was ich auch oft höre, ist dann, wenn die Leute sagen, ja, und dann, wenn ich am Wochenende so lang schlafe, dann bin ich total schlapp und dann fühle ich mich so müde und da habe ich viel zu viel geschlafen. Wo ich euch sagen kann, also schaut mich an, wenn ich so jede Nacht nur so zwischen 7 und 8 Stunden schlafe, und da bin ich zurzeit schon ganz gut, weil ich hatte auch schon Zeiten, wo ich 6 Stunden geschlafen habe. Und ich kann dann mal am Wochenende ausschlafen, da schlafe ich teilweise dann auch 10 Stunden am Stück, also relativ am Stück, ich muss dann zwischendurch mal auf die Toilette und so, aber dann bin ich am Wochenende platt. Und das kommt aber nicht davon, dass ich da zu viel geschlafen hätte, sondern das kommt daher, dass mein Körper denkt, oh super, wir können jetzt den Schlaf nachholen, es ist Regeneration angesagt, der Stress ist vorbei, weil das wenige Schlafen stresst den Körper total. Der denkt, es ist irgendwie Hungersnot oder so, weil ihr jetzt die ganze Zeit hier auf Achse seid und euch nicht ausruht. Und dann wird man dick. Also das ist auch super spannend, wenn ich nämlich dann meine eine Nacht genug Schlaf hatte oder 2 vielleicht sogar, wenn ich Glück habe, bin ich gleich 1 Kilo leichter. Also wie gesagt, Stress ist ja einer der großen Dickmacher und zu wenig Schlaf ist ein echter Stressor. Deswegen habe ich auch schon seit 10 Jahren das Projekt Susanne kriegt genug Schlaf, aber es gibt jeden Abend einen anderen triftigen Grund, warum ich heute aber irgendwie doch später ins Bett gehe. Der einzige Tag, an dem ich es schaffe, halbwegs pünktlich zu gehen, und zwar um 10:30, ist Freitag, weil ich da dann voll platt bin und dann denke, naja, aber morgen habe ich ja Zeit für mich, dann muss ich jetzt nimmer. Und das ist irgendwie so ein Denkfehler meinerseits, dass Zeit, die ich vor dem Fernseher versumpfe oder mit einem Buch in der Hand, während ich schon so alle bin, dass ich keine Konversation mehr führen kann. Man kann mir nichts erzählen, ich kann überhaupt nicht aufpassen, ich kann nicht mal mehr stricken oder spinnen, dass das eine Qualitätszeit für mich wäre. Also an den Tagen, wo ich es dann schaffe, ist aber selten, dass ich dann sage, okay, jetzt ist es schon 9 Uhr. Das war's dann heute. Du machst dich gleich fürs Bett fertig, liest noch 1/2 Stunde, machst dann das Licht aus. Da geht's mir super am nächsten Tag. Und dass ich dann keine Folge Warehouse 13 geschaut habe, macht mir dann auch nicht so arg viel aus. Auf jeden Fall, das ist meine Story, weswegen ich zu müde bin. Kein chronisches Erschöpfungssyndrom, sondern chronischer Schlafmangel, und zwar komplett selbstverschuldet. Also, ich hatte über das Schlafthema nämlich auch erst einen Blogpost geschrieben und dann hat jemand mir ganz nette Tipps gegeben, wie ich besser einschlafen lerne und so. Ehrlich, das ist überhaupt kein Problem. Ich lege mich hin und bin weg. Ich habe manchmal morgens ein bisschen ein Problem, wieder einzuschlafen, wenn ich dann 6 aufwache. Und ich habe in neuester Zeit interessanterweise das Problem, dass wenn ich nach 12 ins Bett gehe, dass ich dann nicht lang genug schlafen kann. Also wenn ich spätestens 8 oder so ist bei mir Ende. Oder manchmal dann auch, gerade wenn ich 12 ins Bett gehe, dann so 6:30. Das ist ja die Zeit, wo ich unter der Woche jeden Morgen aufwache. Da gehe ich dann eben aufs Klo, komme wieder zurück ins Bett, lege mich hin und denke, jetzt geht nichts mehr. Aber abends einschlafen oder auch in der Nacht, wenn irgendwas ist, also sogar wenn mein Sohn da reinplatzt, sagt, Mama, ach, ich habe nicht gewusst, dass du schon schläfst. Dann, ich bin innerhalb von 10 Minuten wieder weg. Das ist überhaupt kein Problem. Also einschlafen ist eine meiner besseren Fähigkeiten. Ich meine, das ist ja auch mal was, gell? Also wenn ich dann so meinen armen Mann und meinen armen Sohn anschaue, die sich da stundenlang wälzen und so, das Problem habe ich nicht. Ich muss bloß rechtzeitig ins Bett. Und ich höre dann auch viel von Leuten, ja, wenn ich dann 2 Stunden früher ins Bett gehe, kann ich gar nicht schlafen. Na, ist ja klar, du bist ja nicht dran gewöhnt. Aber das muss man dann so langsam nach vorne verschieben, so viertelstundenweise, dann geht das wunderbar, ohne Probleme. Also Schlaf ist ein Thema, da könnte ich mich ja ewig drüber unterhalten. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt mal. Ich hoffe dann auch, dass ich auf Dauer wieder bessere Schlaf- und ins Bett-Gewohnheiten bekomme. Aber das geht jetzt schon Jahre so und ich habe mich an den Schlafmangel ja voll gewöhnt. Also wenn ich 2-3 Tage dann mal pünktlich ins Bett bin und halbwegs genug geschlafen habe, dann bleibe ich garantiert den nächsten Abend dann auf bis 00:30 oder so. Als wenn ich verhindern wollte, dass ich ausgeruht bin, keine Ahnung. Auf der anderen Seite wenn dann so Ferien sind und so und ich eben nicht um 6:30 aufstehen muss, dann geht es mir echt um einiges besser. Also Lebensqualität steigt enorm mit genug Schlaf. Und ich meine, ich denke, dass dann wahrscheinlich, wenn ich genug schlafen würde, auch mein Handarbeitsoutput wieder etwas hochgeht. Ja, also etwas off-topic heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Freude gemacht. Wie immer könnt ihr mich erreichen unter E-Mail creativemother@web.de. Die Homepage von dem Podcast ist creativemother.de. Auf Ravelry bin ich Creative Mother. Auf Twitter bin ich Free Jazz Mama, aber ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal getwittert habe. Also es war noch dieses Jahr. Ja. Und sonst E-Mail, ja, und auf Ravelry gibt es natürlich auch einen handgemacht Thread in der Podcasting auf Deutsch Gruppe, ist ja klar. Und auch die neuen Podcasts, die ich am Anfang erwähnt habe, die findet ihr alle dort. Das ist total klasse. Ja, dann hoffe ich, dass die nächste Folge etwas schneller kommt, aber versprechen tue ich gar nichts und wünsche euch bis zum nächsten Mal frohes Stricken. Ciao. Da 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 da